Toll, wie sich ganz von selbst ohne Anleitung hier so ein Kanon herausbildet. Wir werden nachher noch eine Lobpreiszeit haben, da könnten wir eigentlich direkt weitermachen, aber zwischendurch müsst ihr noch eine kleine Predigt ertragen. Ich habe mich an ein Thema herangewagt, das, glaube ich, nicht so ganz einfach ist. Es geht um das Thema Gericht. Und diesmal nicht ums Essen, sondern um das Gericht. Wir haben ja eine Richterin hier, die täglich oder werktäglich damit zu tun hat. Und das ist ein Thema, das auch in der Bibel eine Rolle spielt. Wir werden natürlich jetzt in 20 Minuten keine vollständige theologische Abhandlung über Gerechtigkeit und Gericht hören, aber vielleicht ein kleines Schlaglicht. Mein Anspruch, als ich angefangen habe, mich da vorzubereiten, war, ein in der Geschichte handelnder und wirkender Gott, der muss doch angesichts der geschichtlichen Ereignisse, ich glaube, so laut brauchen wir es nicht, muss doch als handelnder ernst und wahrgenommen werden. Wir müssen ihn doch erkennen, wenn er in der Geschichte handelt, als handelnder, wirkender Gott. Und anknüpfend an die Predigt von Christian über Jeremia vor 2 Wochen und dessen, also Jeremias Botschaft, ist die Frage, ob wir uns damit auseinandersetzen müssen, ob spezifische Ereignisse in der Geschichte in Gott begründet sind oder wie sie einzuordnen sind. Dafür brennt man sich natürlich ganz leicht die Finger. Und ich möchte gerne mit einem spezifischen Ereignis beginnen, das in der europäischen Geistesgeschichte eine ganz wesentliche, essentielle Rolle gespielt hat. Dieses Ereignis fand statt am 1. November 1755. 1. November. Hat da jemand eine Assoziation? Was ist der 1. November? Sehr gut. Allerheiligen, also eher ein katholischer Feiertag, aber eben ein Feiertag. Jetzt hören wir ein bisschen erstmal, um uns in die Situation hineinnehmen zu lassen. Am 1. November 1755 an Allerheiligen ereignete sich eines der stärksten Erdbeben in der Geschichte Europas und verursachte enorme Schäden und Leiden. Es zerstörte zusammen mit einem Großbrand und einem Tsunami die portugiesische Hauptstadt Lissabon fast vollständig. Mit 30.000 bis 100.000 Todesopfern ist dieses Erdbeben eines der verheerendsten Naturkatastrophen der europäischen Geschichte. Es erreichte eine geschätzte Magnitude von knapp 9 auf der entsprechenden Skala. Augenzeugen berichten nach erschütterte um 9.40 Uhr an diesem Tag das Erdbeben Lissabon 3 bis 6 Minuten lang. Es riss dabei meterbreite Spalten im Boden auf, verwüstete das Stadtzentrum. An zahlreichen Stellen brachen schwere Brände aus. Die Überlebenden der Erdstöße flüchteten sich in den Hafen und sahen dort, dass das Meer zurückgewichen war und einen mit Schiffswracks und verlorenen Waren bedeckten Seeboden freigelegt hatte. Wenige Minuten danach, etwa 40 Minuten nach dem Beben, überrollte eine Flutwelle den Hafen und schoss Tentejo hinauf. 2 kleinere Wellen folgten. Die Flutwellen löschten zwar die Feuer, rissen aber durch ihre Wucht die noch stehenden Gebäude mit sich. In den Gegenden, die vom Tsunami nicht betroffen waren, wüteten die Brände noch tagelang. Dem Erdbeben folgten 2 weitere Nachbeben, jeweils 2 Minuten lang. Von den geschätzt 275.000 Einwohnern Lissabons habe ich die Zahl gerade genannt, irgendwas zwischen 30.000 und 100.000 Einwohner, die der Katastrophe zum Opfer fielen. Wir können ein bisschen leiser werden noch. 85% aller Gebäude Lissabons wurden zerstört, darunter die berühmten königlichen Paläste und Bibliotheken, die brillanten Beispiele manuelischer Architektur des 16. Jahrhunderts. Was das Beben nicht zerstörte, fiel in Flammen zum Opfer, sodass erst kurz zuvor eröffnete Opernhaus, der königliche Palast wurde zerstört, mit ihm riesige Staatsbibliothek mit über 70.000 Büchern, unwiederbringlichen Malereien von Tizian, Rubens, Correggio. Auch die Aufzeichnungen von Vasco da Gama von seiner Weltumsegelung gingen verloren. Fast alle Kirchenbauten von Lissabon wurden zerstört, besonders die Kathedrale Santa Maria, die Basiliken von São Paulo, Santa Catarina und São Vicente de Fora, ebenso die Kirche Igreja da Miss, ich kann nicht Portugiesisch, denkt's euch. Bis heute stehen im Zentrum Lissabons die Überreste des Convento do Carmo, die man beim Wiederaufbau zur Erinnerung im ruinösen Zustand bestehen ließ. Es verbrannten auch Hospitäler mit hunderten Patienten. Das Rotlichtviertel Lissabons blieb verschont. Das Beben war in ganz Europa zu spüren. Von Hamburg über Luxemburg, Niederlande, Schweden, im Kloster Wenau, in Schottland, in der Schweiz, in Finnland. Überall wurde dieses Beben registriert. Und Wochen später, die Nachrichten haben entsprechend lange gebraucht, drang die Nachricht dieser Zerstörung von Lissabon nach Europa. Der Blick in die Geschichte zeigt, Portugal war eine Kolonialmacht, die vor allem mit Zuckerplantagen ihren Reichtum und ihre Größe von den Kolonien abgepresst hatte. Gold, Gewürze, Zucker und Sklavenhandel. Sklavenhandel, mit dem der Reichtum überhaupt erst zustande kam. Eine geradezu teuflische Konstruktion, ein Dreieckshandel zwischen Afrika, Amerika und Europa. Die Schiffe fuhren nach Afrika, luden Sklaven ein, verfrachteten sie auf die Zuckerplantagen. Dort wurden sie zur Arbeit gezwungen, bis sie nicht mehr konnten. Und der Ertrag wurde in Europa teuer verkauft. Und dann fuhr man wieder nach Afrika, um neue Sklaven einzuladen. Eine teuflische Konstruktion, die Gott herausfordert. Kann man so mit Menschen umgehen? Menschen, die in Bergweige gebracht wurden, und die Kirche gab der weißen Herrschaft noch ihren Segen obendrauf. War dieses Erdbeben am Feiertag, wo die Gottesdienste in den Kirchen stattfanden, eine Antwort Gottes auf diese Zustände? Es gibt historische Predigten, die das Erdbeben von Lissabon als ein Gericht Gottes in Bezug auf diese Zustände behandeln. Bekannt ist die Predigt von Jonathan Mayhew, die er in der Old West Church in Boston, Massachusetts gehalten hatte. 1755, wir befinden uns am Vorabend der Aufklärung. Mayhew war ein prominenter Prediger und einer der führenden Köpfe der Unabhängigkeitsbewegung. In seiner Predigt argumentierte er, dass das Erdbeben von Lissabon eine Strafe Gottes für die unmenschliche Behandlung der amerikanischen Ureinwohner und der afrikanischen Sklaven war. Er zitierte dabei zahlreiche Bibelverse, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehe, um seine Argumente zu stützen, und verwies auf die Worte von Jesaja 24, die von der Zerstörung und dem Verfall der Erde sprechen. Er argumentierte, dass die menschliche Grausamkeit und der Mangel an Mitgefühl die Ursache für die Strafe Gottes seien und forderte seine Gemeinde auf, sich von ihren Sünden abzuwenden. Ein Zitat: Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott der Herr der Welt ist und dass er jederzeit handelt, wie er es für richtig hält. Das Erdbeben von Lissabon war eine mächtige Erinnerung daran, dass die Sünden der Menschheit nicht ungestraft bleiben werden. Wir müssen unsere Herzen demütigen und unsere Sünden bekennen, damit wir nicht auch das gleiche Schicksal erleiden müssen. Matthews Predigt hatte einen großen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft und trug dazu bei, das Bewusstsein für die Ungerechtigkeit gegenüber den Ureinwohnern und Sklaven zu schärfen. Und unter diesem Aspekt kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Einschätzung und die Bewertung dieses einen historischen Ereignisses als Gericht Gottes verstanden und eingeordnet wurde. Aber Portugal hatte seine Hochzeit als Kolonialmacht eigentlich schon hinter sich. Es war schon auf dem absteigenden Ast. Es war schon zu einem Anhängsel Spaniens geworden, degradiert worden geradezu. Traf es hier überhaupt den Richtigen? Das Erdbeben hatte ganz erhebliche Auswirkungen auf Politik, Kultur und Wissenschaft in Europa. Wegen der großen Zerstörung löste es vielfältige Diskurse unter den Philosophen der Aufklärung aus, an die dann zu verschiedenen Einschätzungen kamen, beginnend davon, Gott gibt's gar nicht, bis hin dazu, wie kann er Leid zulassen, das sogenannte Theodizee-Problem. Und eben auch das, was wir gerade gehört haben, die Einschätzung, dass das eine Strafe war. Es wurde dadurch aber auch der Beginn der Erdbebenforschung gestartet. Kant hatte eine Theorie danach vorgelegt, wie Erdbeben vielleicht entstehen könnten. Und was wir wissen aus dieser Zeit, dieses Beben und die Nachricht darüber hat in ganz Europa, die waren ja verbunden durch alle möglichen Fürstenhäuser, eine enorme Hilfsbereitschaft ausgelöst. Und es führte zu allerlei Hilfslieferungen und Unterstützungen, die wir heute beispielsweise noch in Form von UN-Lieferungen quasi immer dann, wenn irgendwo was passiert, haben. Ich möchte einen kurzen Blick auf ein anderes Ereignis werfen, das uns viel näher ist. Wer erinnert sich an den 26. Dezember 2004? Genau, der Tsunami in Südostasien. Dort kamen am zweiten Weihnachtsfeiertag durch dieses Ereignis ungefähr 230.000 Menschen zu Tode. Und es waren eben nicht die 6 Touristen aus Europa, die bestraft wurden. Es gab ganze 2.000 Touristen aus Europa, die in dieser großen Zahl enthalten sind. Unsere vielleicht vorhandenen frommen Wunschkategorien, dass der Böse bestraft und der Gute bewahrt wird, kommen hier ganz schön ins Schleudern. Wir können jetzt noch etliche andere Unglücke aufführen. Stellvertretend vielleicht 2012, der Untergang der Titanic, das unsinkbare Schiff. Da sind wir schnell, glaube ich, mit einem Urteil. Natürlich 1912, sehr gut. Ist schön, dass ihr aufpasst. Da sind wir ganz schnell dabei, ein Urteil zu fällen, zu sagen, ja, dieser Hochmut. Ja, die Menschen dachten zu dieser Zeit am Beginn des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, jetzt können wir alles. Wenn man sich ein bisschen in diese Zeit vertieft, es gibt ein wunderbares Buch, 1913 heißt es, wo dargestellt wird, wie dieses 19. Jahrhundert endet und das 20. anbricht und was plötzlich alles möglich war. Röntgen, Benzinmotor, E-Motor, Elektrizität, die Nacht kann zum Tag werden, der Eiffelturm wurde gebaut, das Atom entdeckt, die Infektionskrankheiten konnten bekämpft werden. Ich muss mal ganz kurz husten. Ich mache mal aus hier. Also, die Menschheit, die europäische Menschheit dachte am Beginn dieses Jahrhunderts, jetzt ist alles möglich, uns kann keiner mehr, wir haben alles im Griff. Und dieser Hochmut fuhr mit der Titanic gegen die Wand sozusagen. Da sind wir schnell dabei, ein Urteil zu fällen oder es zu bewerten. Und dieses Ereignis ist vielleicht auch als Vorausschattung dieses Hochmuts der europäischen Kultur zu sehen auf das, was dann kam, 1914, der erste und kurz danach der zweite Weltkrieg, wo wir als Europäer die Welt in Schutt und Asche gelegt haben. Ich erinnere mal, jetzt schlage eine Brücke zu der Predigt von Christian über Jeremia, wo er zitiert hat und Jeremia sagt, bin ich nicht auch ein Gott, der ferne ist? Wenn Gott sein Angesicht abwendet, dann spielt die Natur von selbst verrückt. Dann entsteht wieder Tohuwabohu, wie am 0. Schöpfungstag, bevor Gott angefangen hat und sich der Erde zuwandte und sie gestaltete und für den Menschen wohnbar machte. Wenn er nicht andauernd wirkt und nicht beständig mit seinem Geist, wie es in dem Schöpfungsbericht heißt, brütend über den Wassern, über unsere Erde, da ist und einwirkt, dann endet das in Chaos. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Mir ist es vor Jahren mal passiert, da bin ich nach Frankfurt gefahren mit dem Auto. Ich war allein im Auto. Und es war irgendwie eine Zeit, wo auch eine Einwanderungswelle nach Deutschland war. Und ihr kennt vielleicht die A66, die teilt sich dann da. Mittelallee, genau. Und da ist so ein kleiner Streifen, der eigentlich hinter der Leitplanke ist. Und dann kommt irgendwie eine Trennung und irgendwie ist da, normalerweise ist da niemand. Und da war ein Schwarzer, der sich verirrt hatte, der irgendwie den Weg nicht gefunden hatte. Und der lief da völlig, man hatte seinem Angesicht angesehen, ich bin langsam mit 60, 70 da entlang gefahren, auf der Abbiegerspur, und habe gesehen, wir hatten Blickkontakt. Und ich habe gesehen, der weiß nicht rechts, der weiß nicht links, der weiß nicht, und er hat meinen Blick gesehen und wollte auf mich zu. Und mir war sofort klar, in dem Moment, wo der, wenn der auf mich zukommt, war es das für ihn. Das Einzige, was mir übrig blieb, was mir in dem Moment auch sofort klar war, guck weg. Wende dich ab. Und das hat ihm sein Leben gerettet. Ich übertreibe es jetzt mal, aber ich denke, ihr seht das Bild. Ich habe gerade ausgeguckt und bin weitergefahren, habe beschleunigt. Und dadurch ist er nicht, der hat überhaupt nicht auf den Verkehr geachtet. Der hat nur mich angeguckt und wollte los. Und wäre vom nachfolgenden Auto erwischt worden. Das ist mir lange nachgegangen. Und dann ist mir klar geworden, selbst wenn Gott sich abwendet, ist noch Gnade drin. Wir blicken mal kurz ins Alte Testament, als Jeremia Nebukadnezar als den Ausführenden für Gottes Gericht einsetzt und benennt und kommuniziert, ordnet euch diesem Gewaltherrscher unter, der ist mein Werkzeug, bis dann seine Zeit kommt. Und Jeremia wurde ja nur begrenzt zugehört. Es gab ja noch andere Prediger, das haben wir von Christian ausführlich erläutert bekommen. Und es war die Frage der Zuhörer, wem hören sie denn zu? Wessen Botschaft hören sie denn? Und es gab ja nur das eine, und es gibt auch weiterhin nur das eine Kriterium, um festzustellen, ob ein Prophet im Namen Gottes spricht oder gesprochen hat. Das ist das Zeichen, das Mose gegeben hat, wenn es eintrifft. Das, was jemand vorhersagt, wenn das eintrifft, dann hat er im Namen Gottes gesprochen. Aber das weiß man immer erst hinterher. Nebukadnezar hat für eine gewisse Zeit Macht bekommen als Gewaltherrscher, so wie vielleicht heute Putin oder andere Namen aus unserer Geschichte, ihr dürft die selbst einsetzen. Und die Bibel sagt, dass sie Gottes Gericht, Gottes Willen für eine gewisse Zeit ausgeführt haben. Das muss man erstmal verdauen. Übrigens sagt Jesus an einer anderen Stelle, reagiert er ganz ähnlich, als er nämlich vor Pilatus steht. Geht es um die Frage von Macht und von Reich. Wessen Reich ist das? Und Jesus anerkennt die Macht des Pilatus, hinterfragt sie nicht, weiß aber, du, deine Macht ist nur eine begrenzte. Du hast diese Macht, aber sie ist zeitlich begrenzt. Meine nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und es ist ewig. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht toll, dass wir Bürger eines Reiches sind, dessen Herr seine Herrschaft nicht wird abgeben müssen? Seine Herrschaft in alter Sprache wäret für und für. Nun, was ist denn der Anklagepunkt von Jeremia? Wessen klagt er das Volk denn an? Und interessanterweise finden wir hier das gleiche Thema: Sklaverei. Jeremia klagt an, dass sie Folgendes gemacht haben. Sie haben Sklaven, die nach mosaischem Gesetz nach 7 Jahren frei werden mussten und freigekauft werden konnten und frei wurden, wieder versklavt. Und das war Gott ein Gräuel. Nicht, dass es überhaupt Sklaverei gab, dass jemand in die Sklaverei gefallen war, in die Sklaverei gehen musste, sondern dass die, die frei geworden waren, wieder in die Sklaverei geführt wurden und wieder versklavt wurden. Und das ist uns vielleicht im Geistlichen eine Assoziation wert, denn wir sind Freigekaufte. Wir sind aus der Sklaverei der Sünde herausgekauft. Wir sind befreit zum Lobpreis und zur Ehre Gottes und zum Leben im Geist. Was Gott aber absolut nicht möchte, ist, dass wir wieder zurück in die Sklaverei kommen. Im Geistlichen. Aber jetzt im ganz Natürlichen kennen wir die Diskussion, dass wir Europäer eine wirtschaftliche Situation haben, die in anderen Ebenen der Welt, wir haben es im Weg gehört durch bestimmte Beiträge und durch bestimmte Workshops, und wir wissen es auch alle, dass wir indirekt Sklaven erzeugen oder Sklaverei unterstützen. Dass es Kinderarbeit gibt, wo Materialien aus der Erde herausgeholt werden in Höhlen, in Stollen, die eben einfach klein gehalten werden, damit für Kinder reicht's. Dann werden die reingeschickt. Unsere Handys, die wir alle 3 bis 5 Jahre austauschen, basieren auf Werkstoffen, die da rausgeholt werden. Aber es endet nicht beim Handy, es beginnt beim Tee und beim Kaffee und bei vielen anderen Dingen. In dem Zusammenhang kann man nachdenken über fairen Handel und anderes. Jedenfalls, das Thema Sklaverei ist aktueller denn je. Das soweit zum Alten Testament. Was Gott ein Abscheu ist, wenn einige Menschen andere unter ihr Joch ziehen und unter ihre Herrschaft zwingen. Und genau das haben die Menschen der Aufklärung erkannt und die Sklavenbefreiung vehement gefordert, weil ihnen nämlich klar geworden war, dass der Mensch von Natur aus, also von Gott her, frei gewollt und nicht gefangen und versklavt sei. Und das ist das Erbgut der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der französischen Revolution und damit dann in der Folge auch fast alle modernen europäischen Staaten und viele anderen auch auf der Welt. Und das ist ein zutiefst biblisches Gedankengut. Bei uns verankert im Artikel 1 des Grundgesetzes in anderen Worten, in anderer Formulierung, die Würde aller Deutschen ist unantastbar. Eben nicht, sondern die Würden des Menschen ist unantastbar. Ja? Alle Menschen haben dieses Recht und haben diese Würde. Und so gab es im Alten Testament seitens Jeremia noch eine klar angekündigte Strafe für ein Fehlverhalten seines Volkes. Jetzt blicken wir kurz ins Neue Testament. Und da finden wir eine ganz erstaunliche Zurückhaltung bei der Bewertung konkreter geschichtlicher Ereignisse als Gericht oder als Urteil Gottes. Und das hatte ich ja eingangs so als Programm vorgelesen. Ja. Ist es nicht so, dass wir uns angesichts der geschichtlichen Ereignisse und Gott als Handelnden da irgendwie festlegen können müssten? Aber wenn wir ins Neue Testament gucken, entdecken wir, das findet da nicht statt. Man kann die Bibel nicht nur lesen mit dem, was drinsteht, sondern manchmal auch mal hinhören, was nicht drinsteht. Wir hören nirgends, dass die Herrschaft, zumindest soweit ich es wahrnehme, dass die Herrschaft der Römer beispielsweise ein Gericht Gottes über irgendwelche Verfehlungen der Juden sei. Obwohl die mehr als lästig, sondern als Bedrückung empfunden wurde. Die Zeloten beispielsweise, die Befreiungsorganisation, hatte dies ja gerade auf ihrem Arbeitszettel, diese elende Römerherrschaft loszuwerden und die Juden zur Freiheit zurückzuführen. Aber weder Johannes der Täufer, noch Jesus, noch irgendeiner der Apostel, noch irgendein Evangelist, noch Paulus, sagt irgendwann mal, dass diese Fremdherrschaft als Gericht Gottes über ein Fehlverhalten der Juden wahrzunehmen wäre. Sie akzeptieren sie und sagen, kein Urteil nach dem Motto, das ist Gericht. Es gibt eine Stelle in den Evangelien, in der Jesus ein Unglück, ein Geschehen in dieser Form bewertet oder beurteilt. Und das ist, als der Turm von Siloam in einem Unglück 18 Menschen mit in den Tod reißt, als der Turm stürzt. Und da wird dazu befragt, war das eine Strafe Gottes? Und seine Antwort ist nicht ja oder nein, sondern er sagt, was ist die Antwort? Er sagt, das ist das Urteil Gottes über alle von euch, wenn ihr nicht Buße tut. Also es heißt, die Unglücke und die Probleme und das Gerichtsgeschehen in unserer Welt wird als einen allgemeinen Zustand, in dem wir sind, gegenüber Gott bewertet, aber es wird nicht ins Konkret geführt. Umkehr scheint also offenbar dringend nötig. Nun haben wir also diese Situation, ja, es ist klar, Gott richtet und es geschehen auch Gerichte, aber wie erzählt Jesus von Gott? Erzählt er von ihm als dem strengen Richter und ist er der drohende Richter, dessen Urteil uns alle jetzt vernichten wird? Das ist zwar der Hintergrund, er führt uns aber Gott als den Vater, als den Suchenden, den Liebenden, wie wir es vorhin gehört haben, in dem Psalm und in dem Losungswort vor Augen, der genau weiß, dass wir uns verirrt haben und uns die Nase blutig gestoßen haben und uns auch noch einander die Nase blutig schlagen, weil wir nämlich aus diesem Irrgarten der Sünde gar nicht herauskommen. Es gibt drei Kapitel in den Evangelien, in denen das Gerichtshandeln Gottes ausführlich von Jesus aufgeführt wird und aufgedröselt wird. Wenn man diese liest, da wird das kommen und das kommen und das kommen und das kommen. Was ist dann die Lehre, die Jesus zieht am Ende? Er sagt nicht, wenn ihr das alles seht, dann klärt die Menschen darüber auf, warum Gott diese oder jene Strafe geschickt hat. Sondern er sagt, wenn ihr das alles seht, also diese Art von Geschehen, diese Ereignisse an sich, dann hebt eure Häupter und freut euch, denn eure Erlösung naht. So, was ist jetzt die Summe, was ist das Resümee? Was können wir daraus schlussfolgern? Und ich finde, man kann es besonders gut sehen an dem Gleichnis in Johannes 9 von dem Blindgeborenen. Da ist nämlich die Frage der Jünger, wer hat Schuld? Der oder seine Eltern? Weiter scheint die Fantasie der Jünger nicht gereicht zu haben, als dass sie nur diese beiden Optionen aufführen. Aber Jesus antwortet nicht A oder B. Ich schmücke das jetzt mal ein bisschen aus, was Jesus geantwortet hat. Nee, Leute. Es mag vielleicht geheime Zusammenhänge geben. Und mein Vater, garantiere ich euch, kennt die auch alle. Jeder einzelne Vorgang ist ihm bekannt. Kein Vogel fällt vom Himmel und kein Haar fällt dir aus ohne meinen Vater. Aber ich werde euch das jetzt nicht hier auseinanderdröseln und in kleine Schachteln einteilen. Das ist überhaupt nicht eure Aufgabe. Es wird ja eines Tages ein Gericht geben, da wird alles haarklein auseinandergefieselt und alles wird offenbar werden. Aber jetzt ist was ganz anderes dran. Das hier ist eine Gelegenheit, dass Gott verherrlicht wird. Vers 4. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es wird die Nacht kommen, in der niemand wirken kann. Jetzt ist die Zeit, die Gnade zu verkünden. Es ist nicht die Zeit aufzurechnen und ihr seid nicht die Richter. Noch nicht mal ich bin der Richter. Noch nicht mal ich bin hier, um Richter zu spielen, sagt er zu denen, die zu ihm kommen wegen einer Erbstreitigkeit und ihn ihn drängen wollen, Recht zu sprechen. Lukas 12, 14. Wer hat mich zum Erbteiler über euch gesetzt? Nein, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist Gnadenzeit. Wir sind aus Gnade sowie der zurückkehrende Sohn, der auch als verlorener Sohn bezeichnet wird. Wir haben vorhin von dem Verlorenen gehört, vom Vater in die Arme geschlossen wird. Und der Vater bittet den um Gerechtigkeit bemühten anderen Sohn darum, doch bitte die Freiheit zu entdecken, die auch ihm schon längst geschenkt wurde, um nämlich darin zu leben. Also, Resümee. Einerseits Menschenhandel, Sklaverei, ungerechte Situationen fordern Gottes Gericht heraus. Aber wir sind nicht gerufen zur Geschichtsdeutung und nicht gerufen, der Versuchung zu erliegen, dies oder das oder jenes als Strafe Gottes zu bewerten. Vielmehr sind wir gefordert, die Gnade, die Jesus uns erwiesen hat, zu proklamieren, die Menschen unserer Umgebung in diese wunderbare Freiheit der Kinder Gottes hineinzurufen, die wir schon erleben und genießen dürfen. Und das wollen wir jetzt in einer Lobpreiszeit auch zum Ausdruck bringen. Und dazu wird Mirjam noch zwei Worte sagen oder auch fünf.